Hallihallo, liebe Freunde von Bademantel und Erdnussflips. Heute ist wieder Podcast-Dienstag und dabei sind
überraschenderweise der Martin und
die Jasmin.
Guck mal einer an. Wir hatten in der letzten Folge, groß das Thema Feuerwehr gestriffen.
Genau, über die Werksfeuerwehr vom Daimler-Chrysler hatten wir gesprochen.
Die Werksfeuerwehr vom Daimler. Und genau. Da ist mir eingefallen, ich habe letztens in irgendeinem anderen Podcast, der natürlich nicht so gut ist wie unserer, aber trotzdem.
Kann ja gar nicht sein.
Den kann ja auch nicht sein, aber trotzdem sehr, sehr erfolgreich. Ich sage nicht welcher. Da ging es darum, hat man schon mal die Feuerwehr geholt?
Ja, also,
hat man schon mal die Feuerwehr oder den Notarzt oder irgend sowas gerufen? Also die Feuerwehr habe ich noch nicht gerufen. Aber ich war in einem brennenden Haus. Es war nämlich ein Krankenhaus. Das erste Krankenhaus, in dem ich gearbeitet habe, da ist irgendwann mal der Dachstuhl ausgebrannt.
Nicht in Ghana.
Nein, wo ich gegen Geld gearbeitet habe. Im ehrwürdigen Krankenhaus Maria Hilf. Ja, sehr, sehr
gut. Da brannte der Dachstuhl.
Und da gab es damals noch Nonnen. Die waren natürlich schon ein bisschen ähnlich und die hasteten da durch das Haus. Und ich habe dann irgendwann so eine Nonne, die die Treppe runter begleitet. Und was mir in Erinnerung blieb,
du Gentleman, du.
Ja, gut. Das tut man nicht alles. Ne?
Das riecht dir Blut, ne?
Ja. So, aber was mir in Erinnerung geblieben ist, es war A, warm. Und B, ist dieser Rauch wirklich sehr, sehr präsent. Also man kriegt wirklich richtig schlecht Luft. Aber selber habe ich sie noch nie gerufen. Ich habe aber ein einziges Mal beim Leben den Notarzt gerufen.
Du, als Arzt? Nee, ich bin ja Arztphobikerin. Das heißt, bevor ich den Notarzt rufen würde, also für mich zumindest, für andere Leute jederzeit, aber bei mir müsste mir schon das Bein abfallen.
Das finde ich, also das weiß ich jetzt auch nicht. Gestern hat mir noch jemand gesagt, also man darf den Ärzten nicht immer alles glauben. Da habe ich nur gedacht, ja, bei wem sonst? Aber egal. Also für mich persönlich war das auch noch nicht nötig, da ich schwere Sachen, Gott sei Dank von schweren Sachen verschont blieb. Aber meine Töchter hatten beide Pseudokrupp.
Was hatten die?
Und Pseudokrupp, die kriegten keine Luft.
Ja, aber Pseudo heißt ja nicht wirklich.
Ja, das ist aber. Tatsächlich ist das eine Beschreibung für einen Husten, der aber auch wirklich die Kehle zuschnürt. Das haben Kinder öfters mal. Das verlieren sie, haben die auch nicht mehr. Ja, aber die zweite hatte es besonders schlimm. Und ich weiß, wir waren irgendwie unterwegs. Wir hatten beim Babysit, wir waren einen Tag vor Weihnachten, also die Folge der 23.12. Und wir waren irgendwo auf einer Veranstaltung und die hatten immer einen Babysitter. Und wir hatten auch war so ein Zäpfchen, Rectodelt hieß das.
Hört sich schon gut an, wenn es mit Recto anfängt.
Recto, weiß man schon ungefähr, wo es hin muss.
Ja, und ungefähr.
Ungefähr, so. Und das ist eigentlich hochkonzentriertes Cortison, was dafür sorgt, dass diese angeschwollenen Hälse wieder abschwellen. Und da kamen wir nach Hause und der Babysitter stand am offenen Fenster mit dem Kind, was immer gut ist, hatte schon Rectodelt drin, das Kind macht... Ja, und er kriegte dies wirklich, wirklich mit der Angst. Und wir wohnen neben der Kinderklinik. Das ist nicht irgendeine, das ist, glaube ich, Deutschlands größte Kinderklinik. Also das ist irgendwie 200 Meter entfernt. Aber ich in reinster Panik habe ich dann den kinderärztlichen Notdienst angerufen. Und die fuhren dann in unsere relativ kleine Straße mit der Tütata rein. Also das Viertel war wach. Und dass die nicht die Tür eingetreten haben, war wirklich alles. Also das
die freuen sich natürlich, wenn die in so einem Einsatz sind. Die trainieren die jahrelang, ja, und täglich. Ehrlich? Und dann ist endlich ein Einsatz und dann müssen die alles zeigen, ja.
Wie im Film. Überfall, guck mal, nur die Treppe hoch, das Kind geschnappt, die Treppe wieder runter.
Ja, aber du hast nicht das Sondereinsatzkommando der Polizei gerufen. Du hast schon
Nee, das waren schon, ich glaube, das waren Ärzte. Die haben das Kind dann mitgenommen, haben ihm nochmal irgendwie Cortison gespritzt. Nach einer halben Stunde war sie wieder fresh wie Dreck.
Also alles in Ordnung?
Das alles in Ordnung ist. Aber das ist mir so im Gedächtnis geblieben, weil ich stehe ja manchmal auf der anderen Seite des Tresens und kriege halt mit, wer alles per Notarzt ins Krankenhaus kommt. Zum Beispiel Frauen, die starke Unterbauchschmerzen haben. Und dann sagen, ja, vor 4 Wochen hatten sie die zuletzt. Und das wäre immer, wenn sie die Periode kriegen, wo ich dann denke, jo.
Ja, da muss man schon mal den Notarzt suchen und anderen Leuten, die den dringend brauchen, den Platz wegnehmen.
Ja. Ich habe dann auch mal jemanden, als ich noch jung und übermotiviert war, habe ich mal jemanden wirklich beschimpft und gesagt, wieso sie denn dafür, die hatte eine Blasenentzündung, wofür sie denn dafür den Notarzt rief. Und er sagte, die mir ja für Takt, kennst du kein Geld.
Ja, muss man auch wieder drüber nachdenken.
Argument.
Was so aufgebaut ist, das System, ne?
Ist ein Argument. Ne? Da kannst du nicht viel dran machen. Ja, das war eigentlich so meine Frage. Aber du hast mit all dem auch mit Polizei und sogar nie Polizei gerufen.
Nee, also außer dass man beim Verkehrsunfall oder so. Aber was ich tatsächlich mal gemacht habe, ist die Feuerwehr anzurufen. Also nicht zu rufen, sondern dort anzurufen, um mir einen Rat zu holen. Und zwar hatten
was
wir...
Was mache ich, wenn es brennt?
Nee, es brennte nicht, sondern die Fritteuse stand in Flammen. So, also wir haben ein Fondue gemacht.
Erzähl mal erstmal.
Ja, also wir haben mit mehreren Mädels ein Fondue gemacht und irgendwie, weiß ich nicht, was wir gemacht haben. Irgendwas haben wir nachgeschüttet, irgendwas sicherlich nicht fachgerecht. Und dann kam so eine riesen Stichflamme aus dem Topf und kugelte so vor sich hin. Also die Decke war auch hinterher ganz schwarz. Und da wurde uns dann ganz schummerig. Dann haben wir gedacht, dann rufen wir doch mal die Polizei an. Weil wir dachten,
die Polizei?
Also die Feuerwehr, Entschuldigung. Die Feuerwehr.
Ja, Notarzt, ja.
Mhm. Die Notarzt dann hinterher. Den Notarzt mussten wir auch rufen, weil eine der Damen hat sich diese Fondue-Gabel in den Finger gerammt. Und der hat ja so einen Widerhaken. Notarzt war auch, aber später brannte die Fritteuse. Und dann haben wir gedacht, schlagen wir diese Flamme mit Decken aus, schütten wir da Sand drauf, den wir wahrscheinlich gar nicht zur Hand hatten, oder gar Wasser. Und wir wussten nicht, was ist die richtige Methode. Also dachten wir, rufen wir mal an.
Oder löschen wir das Ganze mit Spiritus?
Zum Beispiel. Also riefen wir da an und dann, die denken ja auch immer, sie hätten es mit Bekloppten zu tun. Haben sie es wahrscheinlich auch den ganzen Tag mit irgendwelchen Irren, die anrufen, so wie eben Menschen in die Notaufnahme kommen, die da nicht hingehören. Und wir dann so, ja, die Fritteuse brennt. Und dann haben wir dann so diese Ding geschildert. Und was sollen wir denn jetzt machen? Sollen wir da jetzt eine Decke draufwerfen? Und der Typ, der war entweder geistig minder bemittelt oder besoffen oder so, keine Ahnung. Jedenfalls fragte der immer bei jeder Sache, die wir sagten, also jetzt bei der Fritteuse. Und wir, ja klar, die Fritteuse. So, jedenfalls diskutierten wir mit dem so lange, dass das Feuer dann von alleine niedergebrannt war und dann niemand mehr kommen musste. Die Decke im Wohnzimmer jedoch mussten wir streichen.
Jetzt muss man natürlich auch sagen, wenn ich jetzt bei der Feuerwehr wäre, ne, und irgendwie so das Gefühl hätte, ich bin hier Texas Firefighter und muss ausufernde Waldbrände löschen und dann rufen mich vermutlich auch noch leicht angeschickerte Mädels an, die sagen, Fritteuse brennt. Hätte ich jetzt auch gesagt, okay Mädels. Ja.
Meinst du, dann nimmt man uns nicht so ernst? Also wir fühlten uns wirklich nicht ernst genommen und wir hatten auch leichte Panik, weil das war noch in den Zeiten, wo man zu Hause lebte, also nicht in den eigenen vier Wänden und den Eltern dann erklären musste, woher die Rußrückstände im Wohnzimmer waren.
Ja gut, aber wenn man dann erklärt hätte, dass also wirklich ein Notfall war, die Fritteuse gebrannt hätte, dann wären die Eltern wahrscheinlich sehr, sehr beruhigt gewesen, dass euch nichts Schlimmeres passiert ist.
Nee, die Eltern hätten in erster Linie gefragt, welche Fritteuse, warum Fritteuse?
Und was macht ihr überhaupt hier?
Genau. Ja. Nee, also insofern, das habe ich nicht gemacht. Und du erinnerst dich, das hatte ich in einer der letzten Serien geschildert, als deine Frau und ich, als wir auf dem Melatenfriedhof gefangen waren, weil irgendein Ochse ein Mietfahrrad in das Ausgangstor gesteckt hatte, sodass wir nicht mehr rauskamen. Da hatten wir kurz erwogen, die Feuerwehr zu rufen. Und dann hieß es aber, die müsse man selbst bezahlen. Das habe ich nie, also den Einsatz dann, wenn man dann ruft. Und das habe ich nie nachgeprüft. Aber wir hatten uns aus dem Grunde dagegen entschieden, die Feuerwehr zu informieren und uns vom Melatenfriedhof zu befreien.
Also, liebe Hörerinnen und Hörer, das, was die Feuerwehr hat, kann ich nicht sagen, aber einen Notarztwagen muss man nicht selber bezahlen, weil die Vermutung, man wäre dem Tode nahe, reicht aus, um den zu rufen. Es kann natürlich sein, dass der entgegenlebende Arzt diesen Schrieb, diese Bescheinigung nicht unterschreibt.
Dass du dem Tode nahe warst.
Ja, genau. Du musst, also die kommen dann rein mit der Feuerwehr und Gedöns und dann musst du irgendeinen Zettel unterschreiben. Das kannst du natürlich verweigern. Das habe ich auch irgendwann mal gemacht, weil ich fand, also das war auch so eine Nummer wie, ich hatte kein Geld für Taxi oder die U-Bahn ist mir vor der Nase weggefahren. Da habe ich dann auch gesagt, das bezahle ich nicht. Weißt du?
Also wenn wir dich jetzt gerufen hätten und gesagt hätten, unsere Fritteuse brannte und wir fühlten uns dem Tode nahe.
Dann hätte man euch, wahrscheinlich wäre jemand gekommen, hätte vermutlich die elterliche Küche unter Schaum gesetzt und ihr hättet sehr großen Erklärungsbedarf gehabt, aber ihr hättet es, glaube ich, nicht selber bezahlen müssen. Also das juristisch, weil ich weiß es nicht ganz genau, aber ich glaube, es ist so, dass wenn du das Gefühl hast, du brauchst dringend professionelle Hilfe, dann sei dir das gestattet.
Naja, immerhin. Aber unter Schaum setzen, da braucht man nicht unbedingt die Feuerwehr dazu. Da habe ich sofort eine Assoziation im Kopf. Und zwar, kennst du diese Mini-Apartments in den französischen Alpen?
Nein.
In Skigebieten.
Ich erfahre weder Ski noch war ich jemals in den französischen Alpen.
Also das sind Bauten, die direkt an der Piste sind, sehr unschön, sehr Hasenstallmäßig und diese Apartments sind groß wie Wandschränke. Mhm. Und angeblich können da 6 bis 8 Personen drin leben. Zu zweit kriegst du schon Platzangst. Aber auch das hatten wir mit einer Mädelsgruppe mal gemacht und hatten eben, wie gesagt, ein Mini-Apartment. Und in dieses Mini-Apartment verfügte über eine Spülmaschine und auch über ein Bad. Und wir wollten diese Spülmaschine anstellen und hatten aber keine Spülmaschinentabs und dachten, naja, macht nichts, machen wir mal ein bisschen Spüli rein. Spüli in die Spülmaschine. Spülmaschine angestellt. Im Badezimmer saß dann eins der Mädels in der Badewanne und stieß irgendwann hysterische Schreie aus, weil aus diesem kleinen Überlaufventil in der Badewanne
der Blob kam.
Kam der Blob raus, vermischte sich mit dem Badewasser und wurde noch mehr Blob. Bis dann irgendwie dieser Blob aus dem Badezimmer in den Flur schwappte. Wir dachten, oh Gott, wir hatten gleich die Assoziation, wenn man ja klug, es könnte aus der Spülmaschine kommen, öffneten die Spülmaschine, Kardinalsfehler, es kam noch mehr Blob. Und dann hatten wir gedacht, jetzt rufen wir mal ganz empört beim Hausmeister an. Also hören Sie mal, hier ist irgendwas ganz und gar nicht in Ordnung. Dieses ganze Apartment ist voller Schaum. Da ist was kaputt.
Und wir haben überhaupt keine Ahnung, wie das passieren konnte.
Genau. Und dann kam der Hausmeister, das ist mit Sicherheit nicht zum ersten Mal passiert, weil der war schon im Vorfeld genervt, kam dann rein und sagte, ja, und jetzt macht was, damit dieser Schaum aus dem Apartment kommt. Wir hatten gehofft, er würde das tun, war aber nicht so. Und dann haben wir mit so Kehrschaufeln, weißt du, haben wir den Schaum über den Balkon geschaufelt. Da waren wir
anderthalb Tage gestrichen. Strafe muss sein. Also wenn du Spüli da reingibst, das ist schon eine verdammt schlaue Idee. Also,
aber wäre doch vielleicht auch eine Methode, wenn die Feuerwehr gerade nicht zur Hand ist, dass du dir deinen eigenen Löschschaum bastelt.
Ja, ob der jetzt wirklich löscht, weiß ich auch nicht. Aber man könnte es natürlich mal ausprobieren. Besser als vom Wasserwerfer aus der Bude gespült zu werden.
Das stimmt.
Aber das war jetzt eigentlich auch nur noch eine Anmerkung zu der Feuerwehr. Worüber wir nämlich eigentlich noch reden müssen, ist, klar, wir wissen nicht, wann das jetzt gewendet wird. Also du weißt es vielleicht, aber ich weiß es nicht. Aber wir haben ja darüber gesprochen, dass du dieses Jahr zum Karneval in Venedig warst.
Ja, das stimmt. Aber bevor ich da jetzt drauf komme, ich muss jetzt erst Bilder aus meinem Kopf bekommen, weil jetzt hast du auf Karneval übergeleitet, das hatte ich schon gemerkt, da ist auf Karneval über und ich war noch beim Feuer und Feuerlöscher. Dann habe ich gedacht, so ein ideales Karnevalskostüm ist doch auch der Yeti, ne? Nimmst so einen Feuerlöscher, sprühst deinen Kollegen ein und dann ist das ganz toller
Yeti. Also, ja. Der Karnevalskostüm muss man immer sagen, ich habe mal einen gesehen, der war Dusche, ja?
Dusche kenn ich auch.
Der hatte auf dem Kopf hatte der einen Duschkopf und dann hatte der um sich rum so ein Rohr und da war ein Vorhang. Und da konnte der den Vorhang aufmachen, konnte der irgendwelche Mädels reinfiltern. Sieht gut aus.
Ja, ist praktisch.
Ist in der bumsvollen Kneipe überhaupt nicht praktisch.
Ja, aber ist praktisch, um Mädels unter den Duschvorhang zu ziehen.
Ja, du kriegst die Mädels natürlich relativ schnell unter die Dusche. Das ist richtig, aber du kannst dich überhaupt nicht bewegen. Also es gibt da zwischen Originalität und Praktikabilität gibt es da schon noch große Unterschiede. Deswegen weiß ich, ob der Yeti wirklich so eine Riesennummer ist.
Ich hätte es jetzt schön gefunden. Aber na gut. Naja, in Venedig waren wir jedenfalls nicht als Yeti unterwegs, wie du dir vorstellst.
Nein.
Sondern im stilechten Rokoko-Kostüm.
Wart ihr wirklich?
Ja, wir haben uns da voll in Schale geworfen. Wir waren voll begeistert voneinander. Allerdings hatten wir unser Rokoko-Kostüm von irgendeinem chinesischen Billiganbieter bestellt und dafür sah das echt toll aus. Aber wenn du dann damit in Venedig auftauchst und du siehst diese Kostüme, die da haben, die zwischen...
Nein, dafür ernst, oder?
Die kosten zwischen 4.000 und 5.000 Euro. Die sind sowas von stilecht und wirklich mit Liebe zum Detail gearbeitet. Da kommst du dir in deinem chinesischen Billigteil dann schon eher so drittklassiert vor. Aber nichtsdestotrotz, es gab super Kostüme dort anzuschauen und auch man selber konnte sich natürlich wunderbar da durchbewegen, weil im Gegensatz zum Kneipenkarneval jetzt in Köln ist das ja dann sozusagen ein Straßenkarneval.
Und die Leute gibt's ja auch, aber der ist ja auch trotzdem anders, glaube ich.
Ja, aber ohne so einen Zug. Einen Zug gibt's auch, der ist dann auf dem Canale Grande, machen sie dann auf dem Boden auch sensationell mit wirklich tollen Künstlern und tollen Darbietungen. Aber jetzt auf dem Festland, also auf dem festen Boden, ist es dann eigentlich so, dass die Menschen sich in wirklich tolle Outfits werfen, auch teilweise in Gruppen oder auch viele zu Paaren, dass man dann zuordnen kann, wer da zueinander passt, mit tollen Masken, Perücken, alles Mögliche, was dazugehört, Gehstöcken und so weiter. Und dann eigentlich flanieren und für Fotos posieren. Und das fand ich irgendwie auch eine schöne Art. Ne? Also man weiß, ich sehe jetzt heute ganz toll aus und flaniert dann so durch die Gänge.
Also das ist die Beschäftigung, das Flanieren und das beim Flanieren gesehen werden und dokumentiert werden.
Ja, und es gibt ganz viele Menschen, also waren viele Reisegruppen aus China und allen anderen Herrenländern dort. Und auch wir wurden sehr oft angesprochen, ob man uns fotografieren dürfe.
Okay. Und was habt ihr da jetzt gemacht? Habt ihr euch da irgendeiner Flaneurgruppe angeschlossen oder seid ihr solo flaniert? Oder
wir sind für uns alleine flaniert, aber auf dem Piazza San Marco zum Beispiel gab es dann auch eine große Bühne mit Show-Einlagen. Es gab überall Musik, es wurde auch überall getanzt.
Was für eine Musik?
Verschiedener Art. Also es gab zum Beispiel Gruppen aus, um Gottes Willen, wo kamen die her? Ich glaube Sri Lanka oder so. Und haben dann da irgendwelche Sachen aufgeführt. Also ganz unterschiedliche Dinge. Flamenco gab's, also wirklich ganz, ganz unterschiedliche Dinge.
Aber also nicht so Mittelaltermusik oder sowas oder vier Jahreszeiten oder irgendwie so Klassik, sondern...
Klassik gab's auch, aber jetzt nicht dicke Mädchen oder so, sowas gab's nicht.
Dicke Mädchen haben Klassik in Ton, aber egal. Ja, gut, also das gibt's ja nun, das Kölsche Liedgut, das ist jetzt mal eine andere Geschichte, aber mir ist und dann läuft man da so rum, ja, ich meine, irgendwann hat man sich doch ausflaniert, oder nicht?
Ja, ich meine, im Prinzip ist es jetzt für uns, wir waren jetzt schon lange nicht mehr in Venedig, war das natürlich eine Stadtbesichtigung. Wir haben uns halt das angeguckt, was du dir auch außerhalb der Karnevalszeit in Venedig anschauen würdest und trugen dabei dann eben unser entsprechendes Outfit. Also insofern.
Also gut, ich meine, Venedig ist immer eine Reise wert, ist klar, ist ja wunderschön. Ist wahrscheinlich dann auch im Februar oder Ende Februar, Anfang März. Ne? Es ist ja wahrscheinlich auch nicht so voll, wie es sonst immer ist, wobei Karneval da doch wieder.
Doch, es war rappelvoll, es war wirklich rappelvoll. Als wir ankamen am ersten Tag, habe ich gedacht, ich kriege einen Schlag. Man konnte sich gar nicht durch die Straßen bewegen sozusagen. Aber wir hatten dann Glück, am zweiten Tag streikte der öffentliche Nahverkehr, inklusive der Vaporetti, also dieser Boote, die da über den Canale Grande die Menschen transportieren. Und das war natürlich super, dann kam keiner mehr auf die Insel oder nur noch wenig Menschen kamen dann auf die Insel. Und auch zwischen den Inseln konnte sich nicht bewegt werden. Und da hatten wir dann Venedig ziemlich für uns alleine. Das war schön.
Okay.
Was auch schön war, es war irgendwie 750 Jahre Casanova wurde auch noch gefeiert. Das heißt, alle Reminiszenzen an Casanova wurden natürlich begannen und in dem Palazzo Ducale, der da direkt an dem Piazza San Marco ist, da war ja früher ein Gefängnis drin und da saß auch Giacomo Casanova drin.
Warum? Steuerhinterziehung oder Unzucht mit Abhängigen?
Das hätte ich natürlich jetzt vorbereiten müssen, die Frage, warum wurde der verhaftet? Gute Frage.
Ich meine, der Mann ist ja, der hat ja stattgefunden, den gibt es ja historisch. Ne?
Ja.
Dieser Begriff hat sich ein bisschen verselbstständigt. Ich hoffe, es wird nicht in 100 Jahren irgendwer sagen, bist mir vielleicht ein Movie, aber keine Ahnung, aber wäre ja interessant zu wissen, ob der jetzt irgendwie, ob das mit den Frauen stimmt ja wahrscheinlich.
Offenbar, ne?
Dass der sich Frauengeschichten hat, sonst wäre das ja alles, wäre diese ganze Sagenbildung da sinnlos, aber ja, ob man deswegen gebrummt hat?
Ja, ich habe jetzt gerade, bin ja multitaskingfähig, ich habe es gerade mal nachgeschlagen. Also er wurde 1755 in Venedig verhaftet und in die Bleikammern gesteckt, die Piombi, im Dogenpalast eben, hatte ich ja gerade gesagt. Und der Hauptgrund war, dass er ein gefährlicher Freigeist gewesen sein soll. Also er galt als gefährlicher Freigeist. Also sprich.
Okay, also das, was heute als Terrorist gilt, so wie die Demokraten in Amerika oder...
Ja, sagen wir es mal so, es ging um Gotteslästerung, Freidenkertum, das passt zu Amerika, aber auch um Verführung und Sittenlosigkeit. Er hatte ja eben zahlreiche Affären und
ein
ausschweifendes Leben. Aber er wurde auch verdächtigt diverser Betrüger und Schwindel. Ja, aber ihm gelang ja offenbar als einziger nach 15 Monaten die spektakuläre Flucht aus dem Gefängnis. Und das ist ja irgendwie einer der berühmtesten Ausbrüche der Gefängnisgeschichte. Und wenn man dann so, weißt du, ich fühlte mich so zurückversetzt ins Mittelalter. Also
diese
Brücke, die so zu diesem Dogenpalast führt und wo dann die Gefangenen nochmal drüber geführt wurden und so eben auch Giacomo Casanova und dann einen letzten Blick auf den schönen Canale Grande warfen und dann einmal tief seufzten, deswegen Seufzerbrücke, dass sie ihre Freiheit verlieren. Also das konnte ich so alles so nachvollziehen. Und dann dachte ich, das ist
wirklich deswegen toll. Heißt die Seufzerbrücke?
Ja, weil die Seufzer der Gefangenen. Oder der.
Das wäre wie der Tränenpalast aus Berlin.
Wahnsinn, ne? Also es war wirklich sehr, die Geschichte rückte sehr nahe dadurch, dass die Menschen denen eben auch alle so verkleidet waren, kostümiert waren. Und es gab natürlich auch an jeden Ecken und Enden gab es halt diese Masken zu kaufen. Und damit hatte es wohl auf sich, dass die Unterschiede zwischen Arm und Reich verschwinden sollten. Das heißt,
ja, das ist klar.
Ja, ich mir nämlich nicht, weil ich dachte, wieso trägt man diese bescheuerten Masken? Ich fand die nicht so toll, aber jetzt finde ich sie natürlich ganz toll.
Naja, aber ich meine, der Unterschied zwischen Arm und Reich, wenn du sagst, dass so ein Outfit ungefähr das kostet, was eine Uniform der Roten Funken kostet, nämlich 4.000 Euro, dann kann ja der Arme sich ja noch mehr Masken, der hat ja wahrscheinlich trotzdem nur Sackleinen.
Ja? Naja, damals war es ja so, die haben sich ja keine Kostüme gekauft, das war ja der normales Outfit. Jetzt hatte der Ärmere wahrscheinlich nicht so ein prunkvoll besticktes und ornamiertes Outfit wie der Reiche, aber offenbar hat die Maske dann ihr Übriges getan.
Ja, gut, also die Maskerade ist ja, denke ich, auch eine gewisse, das ist ja überall im Karneval so, glaube ich, dass es eine gewisse Gleichmacherei ist. Ne? Man zieht sich ja auch hier in unseren Breitengraden, das ist ja wahrscheinlich da bei euch auch so, ne, Häselacht zur Fasernacht. Da gibt es ja auch welche Veranstaltungen.
Ja, ja, klar. Also
aber ich habe davon gehört, dass es ein Dorf namens Mainz gibt, wo auch relativ viel los sei.
Ja, ja, aber ob die Masken dazu dienten, da Ungleichheiten zu verbergen, das weiß ich nicht. Also von dir habe ich ja gelernt, dass diese Uniformen von diesen Funken, dass das ja eine Verarschung der Preußen war.
Das ja, das ist eine Verarschung der Preußen. Das ist was der Kölner ja liebt oder eigentlich liebt, ist ja dieses sich verächtlich machen über die Besatzer, ne? Also die Preußen waren ausgesprochen beliebt hier, weil die waren A, evangelisch und B, humorlos. Aber wie das halt, ne? Köln ist ja auch kein Unikat, sondern liegt dann eben auch in Deutschland. Und dann wird sowas, kommt von der satirischen Herkunft weg. Und also wenn es etwas gibt, was der Kölner wirklich, wirklich richtig ernst nimmt, dann ist es Karl. Ja, und da versteht er auch keinen Spaß.
Ne, das.
Also das ist jetzt, ne, also wenn wir jetzt hier die roten und die blauen und die sonst was Funken, ne, die Orangenfunke, die Apelsinenfunke aus Nippes, ne, eine meiner Lieblingsfunken, die meinen das wirklich ernst. Und wenn du Prinz wirst hier in Köln, dann bist du wer. Ne? Also das ist auch so ein Wirtschaftsfaktor. Ne?
Ja, du sagtest ja, man muss Geld mitbringen, um Prinz zu werden, aber wenn du jetzt, ich glaube, nach was Beispiel eines Autohausbesitzers, genau. dann kommen die Leute und kaufen dann auch bei dir.
Aber auch, ne, auch da dreht sich die Geschichte weiter. Köln ist ja bekanntermaßen einer der schwulen Hochburgen in Deutschland. Und natürlich gibt es auch die Rosa-Frau.
Die haben bestimmt hoffentlich besonders tolle Outfits.
Die sind aber sehr, sehr lustig.
Gibt es denn da einen Wettbewerb, wer die besten Outfits hat?
Die haben ja Uniform.
Ja, ja, aber also, gibt es dann
von. Ja, uniformiert, ja, da gibt es die Prinzengarde und die goldenen Jungs. Dort hast du nicht gesehen. Also da gibt es schon. Aber für mich hat das ja alles, ist das alles so ein bisschen bundeswehrmäßig. Also nicht dieses Bundeswehr-Feld-Ding, sondern eher so der Admiral zur See, aber irgendwie hat das was
uniformiert. Die Hierarchie, ja, ja. Weil das gab es zum Beispiel in Venedig, also am Ende des Karnevals, also irgendwann dann jetzt im März war es dann wohl gewesen, Anfang März, werden dann die besten Kostüme prämiert. Und ich vermute, da gibt es auch Leute, die da richtig drauf hinarbeiten und wahrscheinlich seit Jahren schon Platz 1, 2, 3 belegen. Aber da gibt es wirklich fantastische Outfits. Das war wirklich.
So, aber das ist ja der Teil des offiziellen Karnevals. Ne? Das wäre ja nicht lustig. Also wenn ich immer nur hinter den blauen Funken hinterherlaufen würde, die dann irgendwie dieses Holzgewehr präsentieren und Stippefund machen. Du weißt, was Stippefund ist, ne?
Nee, Stippefund kenne ich nicht.
Stippefund, die rein mit ihre Pus aneinander.
Ach, die Fut, ich dachte, Fut wäre Füße.
Ja, Fütchen wird rausgestreckt und dann machen die so, gehen die so hin und her, ne? Und das sieht man auch schon auf den offiziellen Funken, die dann aufgestellt werden. Kameras, so muss man darauf achten, wenn du mal Kameras aus Köln, die stehen immer in so einer Art C-Form. Ne? Also der Hintern ein bisschen prominent nach hinten geschoben.
Und warum macht man das?
Da habe ich nie verstanden.
Möchte man nicht drüber nachdenken, ne?
Da habe ich nie verstanden. Wahrscheinlich auch soll es die Preußen ärgern, vermutlich. Aber das ist ja das.
Auch wieder Anzüglichkeit und ausuferndes.
Ausuferndes und da waren natürlich auch nur Männer drin. Ne? Aber
wer weiß, was sie da angestellt haben, wenn man
damals war dann ja hier noch nicht so schwul. Das, aber können wir ja nicht können, wenn es nicht wieder auch wieder einen Ausweg geben würde. Und natürlich ist der Karneval, den wir jetzt hier so feiern, das findet ja in der Kneipe statt. Und da kannst du natürlich anziehen, was du willst. Da war ja auch dieser Mensch als Dusche, von dem ich berichtete. Dieses Jahr habe ich Mr. Spock gesehen.
Mr. Spock hatte ich dieses Jahr auch.
Spock habe ich gesehen. Der
ist da. Hatte ich das Kostüm. Ja, die haben jetzt richtig tolle Ohren und so.
Die Ohren und so, das war alles. Das finde ich ja toll, wenn sich jemand irgendwas überlegt, wo du ihn sofort erkennst. Dann habe ich zwar schon öfter gesehen, Jake und Elwood Blues, also die Blues Brothers, aber die sahen wirklich so aus. Der eine lang und dünn, der andere kurz und dick, mit diesen speckigen Anzügen. Die sahen wirklich klasse aus.
Ja, es gibt geniale Dinge. Also eine der besten Verkleidungen, die ich mal gesehen hatte, war so eine Gruppe Männer, was weiß ich, 15, 20 Stück, und die hatten sich als Neandertaler verkleidet. Also so mit Keule und
mit Keule, Pelz. Also ja.
Super.
Ja, aber das ist, die Keule, die musste natürlich da, die musste irgendwie dran haben. Also mein Kollege, mit dem ich hier über Veranstaltungen mache, der ist mal als Metzger gegangen, was auch irgendwie ganz gut aussah. Der hatte also so einen Metzgerkittel, da der immer übertreiben muss, weil der so ein bisschen mit Kunstblut verschmiert und hat irgendwie so Hackebeilchen da an seinem Gürtel hängen. War zumindest mit hohem Wiedererkennungswert. Ne?
Was ist denn dein Lieblingskostüm? Wie hast du dich denn immer
Mein Lieblingskostüm, also wir haben ja eine Zeit lang, mein Cousin und ich, sind ja immer getreu dem Song Dicke Mädchen haben schöne Namen.
Genau, Rosa Tosca oder Carmen.
Genau. Er war Tosca und ich war Carmen.
Ah.
Rosa ist uns abhanden gekommen. Die ist, glaube ich, nach Düsseldorf abgehauen. Wir wissen es nicht. Wir wissen es. Und dann haben wir uns halt immer gleich kostümiert.
Übrigens, das ist der Titel unserer Folge heute. Dicke Mädchen.
Dicke Mädchen, ja, das ist schön. Das ist schön.
Ja,
Also unser größter Erfolg war, als wir uns wirklich von der Schneiderin, allerdings aus Futterstoff, wir wollten auch mal das Dreigestirn sein. Ja, wir wollten auch mal so tun, als
ob
wir...
Zu zweit ist das schwierig. Ne? Zu zweit ist es schwierig, ein Dreigestirn.
Zu zweit ist schwierig. Das Blöde ist, wir konnten uns auch nicht einigen. Wir wollten beide die Jungfrau sein.
Ja, das ist natürlich
okay. Ja, also wurden wir beide die Jungfrau. Wir haben uns das also komplett nachnähen lassen, dieses offizielle Ding mit so Gretelperücken und sowas. Das war ein echter Heuler. Wurde nur noch getoppt, als wir als zwei Jakobs-Sisters aufgelaufen sind. Mit der blonden Walle-Perücke und dem Pudel.
Gibt immer noch jemanden, der eine Schippe drauflegt, ne?
Das war, ja, das sah auch wirklich schlimm aus aber hatte auch einen hohen Wiedererkennungswert, weil der ist auch so eine Kante wie ich, wie du weißt. Und wenn wir da beide so als 1,90 Kerle komplett gleich kostümiert und zwar richtig scheiß aussehen.
Richtig jungfräulich.
Ja. Unser größtes Highlight, das war da hatten wir, das war noch zu Studienzeit, da mussten wir improvisieren, da ist viel Geld. Da haben wir dann irgendwelche Freunde dann gebettelt und haben uns eine Perücke besorgt und sind beide als Tina Turner.
Ja, das ist natürlich auch ein toller Ding.
Also
die Beine von Tina Turner.
Luftbeine.
Ja, aber die Beine, da kommt ihr nicht dran. Hä? Die Beine von Tina, da kommt
der. Nein, aber wir hatten auch Netzstrümpfe an und wir hatten auch irgendwie so T-Shirts, die so ein bisschen knapp sahen, da stand Pink Girls oder sowas drauf. Mhm. Also sah schon gut aus. Und genau in diesem Outfit, das war eine der schönen Geschichten, ist mein Cousin. Wir haben natürlich auch schon das ein oder andere Bier da drin. Ne? Ist von der Fensterbank des Mainzer Hofs, unser damaliges Karnevalswohnzimmer, runtergefallen und ist mit der Hand in so ein Kölschglas rein. Die sind dünn.
Ui.
Und er blutete wie ein Schwein. Hm. Also sind wir beide, Tina und Tina, ins Südstadtkrankenhaus gegangen und haben gesagt, er habe ganz fies Milatikäppchen.
Ja.
Dann, also da war sowieso einiges los, muss man sagen. So eine Notaufnahme in einem Südstadtkrankenhaus am Karneval.
Da brauchst du Nerven.
Da brauchst du eiserne Nerven. Die fanden uns auch eher putzig, haben den wieder versorgt und natürlich sind wir zurück in die Kneipe gegangen.
Ist ja klar. Also ich hatte früher zu Studentenzeiten, als du noch Lack ausgefahren hast, wie du ja mal berichtet, habe ich beim McDonald's gejobbt. Und normalerweise war es so, dass die Kasse, vorne im Kassenbereich waren die Mädels und die Jungs waren hinten in der Küche und da haben die Patties gebraten. Aber am Karneval, da wurde getauscht. Da mussten alle Mädels
in
die Schlusslinie. Und die Kanten da vorne. Wir mussten braten und die Jungs vorne mussten gucken, dass der Laden sauber blieb. Weil was da an Karneval los war, kannst du dir auch vorstellen.
Ja, lebhaft. Ja, also nee, um jetzt das zu einem Ende zu bringen. Ich gehe eigentlich seit Jahren als Goldkehlchen, weil ich immer in die gleiche Kneipe gehe. Ich habe einen Anzug, der golden ist. Also natürlich auch wahrscheinlich von dem Anbieter, wo du dein Canvas-Outfit her hast. Das ist so... Es soll Lack sein, es ist natürlich Plastik, so ein bisschen abgeschafft. Dabei dazu habe ich dann einen goldenen Schlips und ein goldenes Mikrofon und ich performe alle Songs, die mir irgendwie einfallen. Und ja, meine Begleiter sehen es mit Kopfschütteln, aber ich habe da Riesenspaß dran.
Also ich bestehe darauf, ein solches Foto von dir zu erhalten und werde das, wenn wir dann diese Folge hier anteasern, einstellen.
Ich werde dir eins zukommen lassen.
Mit dem goldenen Anzug und dem goldenen Dildophon. Du hast ja auch schon oft über deine Sangeskünste gesprochen, die nicht vorhandenen und die verzweifelten Nachbarn, die dir da irgendwie so ein, ich wollte gerade sagen Tanzkurs, aber einen Gesangskurs geschenkt haben, damit ihre Ohren dann wahrscheinlich weniger strapaziert werden. Ich kann, glaube ich, mindestens genauso schlecht singen wie du, aber ich singe auch gerne. In diesem Sommer habe ich mit einem Freund, der wenigstens singen kann, hallo Stefan.
Stefan, liebe Grüße.
Genau, Stefan, der Sänger. Wir haben uns bei Karaoke präsentiert im Duett und dann hast du halt einen, der gut singt, Stefan, und eine, die schlecht singt, Jasmin, und im Bild geht's dann wieder. Und das hatten wir dann geübt im Sommer auf dem Campingplatz sozusagen in diesen Mobile Homes, weißt du, die so schöne Terrassen haben und so. Und da haben wir dann immer gestanden und getrellert. Und dann sagte einer unserer Nachbarn, sag ich, hast du gehört, wir haben heute schon mal geübt für heute Abend für die Karaoke-Show. Sagte, ach, ihr wart das. Ich dachte, das wäre der irre Russe. Sag ich, welcher irre Russe? Und der hat wohl einen Nachbarn, der hinter ihm wohnt, eben Russe ist. Und immer wenn er dann getankt hat, das ist dann vornehmlich nachts, auf seine Terrasse tritt und offenbar, wir werden das dann überprüfen anhand des Fotos, was du schickst, auch so ein goldenes Mikrofon hat. Sieht aber wirklich
aus. Und der singt dann aber auch live.
Der singt dann live auf seiner Terrasse und dieses Mikro, er hat mir dann ein Foto gezeigt von dem Nachbar, da wurde dann der Begriff Dildophon geprägt, weil ich sage, ey, und er so, nee, ich weiß, was du denkst, aber es ist ein Mikro. Und dann hat er dieses goldene Mikro in der Hand und beschallert da offen da seine Nachbarn.
Ja, der Vorteil an der Karnevalskneipe ist, da ist es so laut, da kann ich auch volle Pulle singen, da kann ich nicht übertönen.
Ja, weil der besoffene Russe.
Ja, das macht die Sache nicht lustiger.
Der singt immer, ja.
Wir wollen nicht schließen ohne das Zitat, was ich mir heute ausgesucht habe. Und zwar ist es, da hat das rote Pferd sich einfach umgekehrt und hat mit seinem Schwanz die Fliege abgewehrt. Johann Wolfgang von Goethe.
Ja, von keinem anderen, ne?
Kultur. So, und jetzt hast du den Ohrwurm für den Rest des Tages. Und deswegen, liebe Kinder und alle, die davor und danach uns noch zuhören, viel Spaß. Singt schön das rote Pferd und wir hören uns bald wieder, wenn es wieder heißt Erdbeereis und nein, wie heißen wir nochmal?
Also du Badeflips, du Bademantel und Erdnussflips.
Also, in diesem Sinne, alles Gute.
Tschüss. Alles Gute, bis zum nächsten Mal.